Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Das Markus-Evangelium. Wer ist Jesus? Der Messias? Der Sohn Gottes? Manchmal hat man Schwierigkeiten zu verstehen, wer er ist und worum es bei ihm geht. Auf dieser Reise durch das Markus-Evangelium wird deutlich, dass es in diesem Buch nicht nur ein Geheimnis gibt, sondern auch eine erstaunliche Offenbarung über Jesus. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuseher und liebe Zuhörer, ich darf euch ganz herzlich zu unserem Sabbatschulgespräch einladen. Und ich möchte meine Runde hier ein bisschen vorstellen. Rechts von mir sitzt Helmut, links von mir Samuel und Josef. Ich werde mit einem Gebet beginnen und ich lade euch ein, mit uns mitzubeten. Lieber Herr Jesus, wir wollen über die letzten Tage deines Lebens nachdenken. Wir wollen uns Markus 11 und ein bisschen auch etwas aus dem Kapitel 12 ansehen. Und ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, dass wir diese Geschichten, die wir eigentlich recht gut kennen, uns noch einmal neu vor Augen führen und begreifen, was sie von ihrer tiefen Bedeutung her meinen. Segne uns und unsere Zuschauer dabei und ich danke dir dafür. Amen.
Amen.
Okay, schauen wir zur allerersten Geschichte, die wir uns hier anschauen wollen. Jesus reitet auf dem Esel in Jerusalem ein. Meine Bitte wäre jetzt, damit wir nicht alles lesen müssen, dass jemand von euch diese Geschichte ganz kurz nacherzählt und zusammenfasst.
Was hier zuallererst, finde ich, spannend ist, ist die Tatsache, dass die ersten 10 Kapitel im Markus-Evangelium in dreieinhalb Jahren basieren und jetzt ab dem 11. Kapitel, also bis zum Schluss des Markus-Evangeliums, verlangsamt sich das Ganze, nämlich ganz rapide. Und es ist erstaunlich, dass Jesus sich für diese Geschichte des Esels so viel Zeit lässt. Es wird genau beschrieben, was hier passiert. Er schickt 2 Jünger aus, sagt ihnen genau, wo sie hingehen müssen, dass sie dort sogar 2 Esel finden, das Jungtier und das Muttertier. Und dann sagt er noch, er erklärt ihnen die Situation, dass sie es losbinden sollen und dann wer fragen wird, was sie als Antwort geben sollen, nämlich dass Jesus ihrer Bedarf und dass sie damit zufrieden sein werden. Und genauso war es dann auch. Und so nehmen sie dann das Jungtier und das Muttertier beide gemeinsam mit und bringen sie zu Jesus.
Dann geht die Geschichte noch weiter. Jesus reitet tatsächlich da mit diesen Tieren hinunter den Hügel und dann in Jerusalem wieder hinauf den Hügel. Und das Volk freut sich und jubelt.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt, diese Zustimmung des Volkes, diese Erwartung. Gerade mit dieser Handlung verbindet man ja alttestamentliche Texte, die ja auf den Messias hinweisen, der einreitet in Jerusalem. Und ich denke, die Erwartungshaltung war enorm.
Also da haben wir diesen Sacharja-Text. Ja. Und offensichtlich erfüllt Jesus genau diese alttestamentliche Prophezeiung. Warum nimmt er einen Esel? Also die Frage müsste man sich ja stellen. Warum reitet Jesus nicht auf einem Pferd ein oder geht zu Fuß, wie er das meistens getan hat? Warum ein Esel? Ein Punkt ist sicher die Erfüllung der Prophetie. Aber gibt es noch andere Überlegungen?
Wir haben, glaube ich, eine ähnliche Szenerie 500 Jahre vorher, als Adonja sich eben zum König krönen lassen will, König David das noch mitbekommt und er dann schnell zu seinem Priester, zu Nathan und alle eben vorausschickt. Und da wird Salomo eben auch auf einen Esel gesetzt, um hier sein Königreich genau auf diese Art und Weise anzutreten. Und ich glaube, dass die Gesetzeslehrer diese Parallelen sehr genau kannten und dass die genau wussten, warum Jesus das jetzt hier auf ähnliche Art und Weise macht und damit eigentlich auch ankündigt, dass er der Messias ist, der kommen soll.
Also er erhebt natürlich dann auch einen königlichen Anspruch damit. Er erfüllt nicht nur die Prophetie, sondern sagt, ich bin ein Messias, ich bin ein wirklicher König, auch wenn ich jetzt noch kein irdisches Reich habe.
Ich finde diese Bedeutung in Sacharja tiefgreifend, also dass er das bewusst hernimmt, zeigt, dass er da genau drauf hinweisen will. Und wenn man Sacharja sich ein bisschen näher anguckt, dann Sacharja geht ja noch weiter, geht bis Kapitel 14. wo dann auch das Gottesreich niederkommt auf den Ölberg und so weiter. Mhm. Und wenn Jesus jetzt diese Stelle nimmt, deutet er damit an, ich bin der, der jetzt hier als der beschrieben wird, der Frieden redet zu den Nationen, der Herrschaft haben wird von Meer bis zu Meer, von Strom bis zum Ende der Enden. Er macht damit klar, ey, ich bin der, der hier beschrieben wird, ich werde das alles erfüllen. Solange ihr dem folgt, solange ihr folgt. Und ich finde das krass, weil hier, das ist die Einleitung für die Stelle, wo sich das Volk entscheiden muss. Nimmt es ihn jetzt wirklich als ganzes Volk, als Messias an oder verwirft es ihn? Und wenn es ihn verwirft, dann ist die Verheißung in Sacharja also nichtig. Also es ist schon eine gravierende Stelle eigentlich, wenn Jesus jetzt hier auf diesem Esel einzieht, da folgt eine ganze Prophetie, die an Bedingungen geknüpft ist.
Interessant ist auch, wie du es angesprochen hast in den vorherigen Kapiteln 1 bis 10, du hast von der Zeit gesprochen. Ein anderer Aspekt ist der, dass Jesus immer zurückhaltend war. Den Leuten nicht sagen, nicht öffentlich machen, wer er ist. Und jetzt hier mit Kapitel 11 ändert sich das dramatisch. Jetzt ist praktisch die Zeit, wo Jesus deutlich macht, klar macht und auch will, dass die Menschen erkennen, wer er wirklich ist. Was er vorher immer versucht offensichtlich hat, noch zurückzuhalten.
Ja. Kennt Jesus auch den Zeitplan. Er weiß, genau, das ist jetzt meine letzte Woche. Mhm. Jetzt passiert das Entscheidende. Genau. Also er ist sich dessen bewusst.
Du hast noch gefragt, eine ganz kurze Antwort noch zum Esel selbst. Ja. Warum ein Esel und kein Pferd? Wir wissen ja, dass man von Eseln sagt, dass sie störrisch sind. Und wie viel mehr noch ein Esel, auf dem noch nie einer gesessen hat. Das ist hier sehr spannend. Das heißt, normalerweise wird sich ein Esel, auf dem noch nie einer gesessen hat, das nicht gefallen lassen. Aber hier sieht man einfach, dass auch Jesus hier Gewalt über seine eigene Schöpfer hat. Selbst der Esel muss mitbekommen haben, dass der auf ihm sitzt, das muss er zulassen. Es geht gar nicht anders, weil der hat ihn selbst gemacht.
Das ist schon spannend, weil Jesus verbindet hier die Erfüllung der Prophetie, will er damit andeuten, er ist das. Und die Natur spielt dem auch nicht zuwider, obwohl es eigentlich dem zuwiderspielen müsste. Das ist schon krass, weil es wird irgendwie so doppelt bestätigt, hat man das Gefühl.
Also vor 35 Jahren war ich das erste Mal in Israel und da haben meine Frau und ich tatsächlich auch so eine kleine Eseltour gemacht. Aber das waren störrische Tiere, die haben mir überhaupt nicht gefolgt. Nur wenn der Treiber von dieser Eselgruppe gesagt hat, jetzt gehen wir, dann sind sie gegangen. Aber mir haben sie nicht gehorcht. Wir haben schon erwähnt, das Volk freut sich, schreit Hosianna und so weiter. Warum sagen sie dann ein paar Tage später, kreuzige ihn, kreuzige ihn? Wie kommt es zu so einem Gesinnungswechsel? Hier so total positiv und nur wenige Tage später wendet sich dieses Blatt total. Warum?
Diese Frage ist gar nicht ganz einfach zu beantworten, weil die Freude über den Einzug, die war definitiv nicht gespielt. Aber was es schon zeigt, ist, dass die Leute zu wenig sich mit den Prophezeiungen auseinandergesetzt haben und nicht wirklich gewusst haben, dass Jesus der Messias ist, ganz offenbar. Und schlussendlich treiben sie hier einfach mit dem Strom. Also du hast ein paar Vorschreier und die schreien einfach mit, weil sie es nicht besser wissen. Und es waren ja trotzdem nicht alle dabei. Es waren ja nicht einmal alle Pharisäer dabei. Also ich bin davon überzeugt, und das wissen wir auch, dass Nikodemus da nicht dabei war, sicher auch nicht Josef von Arimathea, die auch, also da hat es schon da auch treue Leute gegeben, die Jesus erkannt hatten. Aber das Volk selbst waren einfache Leute. Also die sind einfach mit dem Strom mit. So begeistert sie waren, so schnell hat sich die Begeisterung gelegt. Mhm. Wenn andere das vorgegeben haben, haben sie einfach mitgerufen.
Also ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass da alle dann beim Pilatus drinnen im Hof sind und schreien kreuzige ihn, sondern es waren ausgewählte Leute und wahrscheinlich waren die aufgepusht von ein paar wenigen, von den Leitern, vielleicht sogar von bösen Mächten und die schreien dann kreuzige ihn.
Wobei trotzdem, der Platz gar nicht ausgereicht
hätte. Hätte gar nicht gepasst.
Da haben ja gar nicht sehr viele Menschen Platz gehabt, so wie ich das verstehe.
Noch dazu glaube ich, dass die Leute am liebsten einen auf dem Schlachtross sitzenden Messias gehabt hätten, einen politischen Messias.
Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Hier beim Einzug, da haben alle einen Messias vor Augen. Ich glaube schon, dass sie erkannt haben, dass er der Messias ist. Aber die haben ja einen Messias vor Augen gehabt, der jetzt die Römer vertreibt, der Israel politisch groß macht. Das war ja die Vorstellung selbst von den Jüngern. Wir lesen ja in anderen Evangelien auch von den Jüngern bis zum letzten Tag.
Verstehen's nicht.
Bis zum letzten Tag haben die nicht verstanden, worum es gehen soll. Die haben auch von politischen Ämtern geträumt und weniger von dem, was dann wirklich gekommen ist. Also all diese Dinge, auch wenn wir Jesaja 53 und andere Texte haben, die sehr eindeutig sind, die sind in ihrem Bewusstsein nicht vorgekommen. Die haben es irgendwie ausgeblendet. Sie haben bloß diese Wunschvorstellung im Kopf gehabt vom Messias. Und je mehr die gemerkt haben, so könnte ich es mir erklären, je mehr sie gemerkt haben, dass der Messias oder dieser Jesus, der da jetzt eingezogen ist, ganz andere Agenda hat, dass die ganz andere Ziele verfolgt, umso mehr haben sie dann, hat sich das Blatt gewendet. Und das ist ja immer gefährlich in so einer Situation, wo das so aufgepusht ist. Wenn es kippt, dann kippt es komplett. Und dann.
Die Emotionen sind auch nichts Beständiges.
Genau.
Das ist auch eine Lehre, die man dann lernt. Ne?
Du hattest gesagt, du Helmut oder du Johannes, dass das nicht die Gesamtheit des Volkes war, die auf einmal umgestimmt wurde. Ja. Und ich würde das gerne bekräftigen noch, weil er zieht hier in Markus 11, zieht er in Jerusalem ein und dann bis in den Tempel hinein. Mhm. Also er kommt bis in den Tempel und die Leute schreien, gepriesen, gepriesen sei der Sohn Davids. Und am Ende von Kapitel 11 lesen wir dann, dass er wieder nach Jerusalem kommt und wieder im Tempel sitzt und die Leute, also die religiösen Führer sind jetzt bei ihm und dann steht im Vers 32 und sie fürchteten die Volksmenge, deswegen haben sie keine Hand an ihn gelegt und ich denke, hier ist das Schlüsselerlebnis, das mit Judas. Durch Judas konnte er dann quasi überführt werden, ohne dass viele Menschen da waren. Und wenn er jetzt verurteilt wird, dann ist es nicht das ganze Volk, was jetzt hier in einem, wie bei den Schweizern, das ganze Volk stimmt ab irgendwo, sondern es sind einige wenige, die dann zu den römischen Oberbefehlshabern gehen. Und wenn dann der römische Oberbefehlshaber sagt, okay, wir kreuzigen den, dann hat das Volk auch irgendwo Angst, weil die Römer sind ja die Besatzungsmacht. Und gegen die Römer zu sich aufzulehnen, ist nicht so klug. Und das, glaube ich, weiß auch jeder dort. Und ich denke, das ist dann irgendwo diese kluge Einfädelung der bösen Leute, dass sie das eben so eingefädelt haben, dass das nicht mehr rückgängig gemacht werden konnte durch das Volk, das sie ja selber fürchteten.
Du hast jetzt den Vers 11 da zitiert in Markus 11. Und er zog in Jerusalem ein, in den Tempel. Also nicht Palast und König, sondern Tempel. Es geht um Religion. Jesus ist nie machthungrig, sondern er hat eine andere Agenda. Er will das Volk zum Glauben führen und zur Erlösung. Ich schlage vor, schauen wir ganz kurz zur nächsten Geschichte. Sie kommen da an einem Feigenbaum vorbei. Jesus möchte hier offensichtlich Früchte ernten, wobei das gar nicht wirklich realistisch ist, weil ich habe nachgelesen, erst im Juni gibt's wirklich Früchte am Feigenbaum und dieser Feigenbaum verdorrt tatsächlich. Inwiefern ist diese Geschichte vom Feigenbaum nicht nur die Geschichte des Feigenbaums, sondern ein Gleichnis, eine Botschaft, die jetzt sozusagen mehr ausdrücken will, als nur einen Baum beschreiben?
Ein Stück weit, ich meine, es geht ja um Früchte. Ein Stück weit, denke ich, wie du es schon angesprochen hast, ist eben ein Gleichnis. Das Volk Israel sollte auch Frucht bringen. Es sollte Frucht bringen für die ganzen Nationen um sich herum. Und hat es einfach nicht getan. Bei diesem Feigenbaum, bei mir in der Schlachtübersetzung, ist als so Fußnote erwähnt, dass um diese Jahreszeit tatsächlich keine Feigen zu erwarten waren. Das war zu früh.
Also reife Feigen.
Reife Feigen, genau. Allerdings so Frühfeigen, so kleine Knospen, die offensichtlich essbar waren, hat es um die Zeit schon gegeben und wurden auch zum Teil dann gegessen. Und die Tatsache, dass es auch solche Knospen nicht gab, deuten darauf hin, dass dieser Feigenbaum auch im Sommer keine Feigen gehabt hätte. Woher sollen die kommen? Das ist, wie wenn ich mir meinen Zwetschgenbaum zu Hause anschaue. Wenn da jetzt nicht die kleinen grünen Zwetschgen dran sind, dann wird auch im Sommer nichts da sein, weil aus diesen kleinen entsteht das. Und insofern ist das ein Sinnbild. Es ist nichts da und es ist nichts mehr zu erwarten von diesem Baum. Und dann eben dieser Fluch. Und letztendlich können wir das ja übertragen auf das Volk Israel, das ja jetzt, wenn wir uns an die Prophetie von Daniel erinnern, Daniel 9, wir sind ja jetzt schon ganz nahe, praktisch in der Mitte der 70. Woche, bloß noch ganz kurz, und dann hört praktisch das Volk Israel auf oder verliert seine Bedeutung als Bundesvolk. Weil Gott natürlich mit einem Volk, das den Erlöser ablehnt, nichts machen kann. Es ist ja nicht so, dass Gott jetzt sagt, euch brauche ich nicht mehr oder so. Aber sie sind endgültig nicht mehr brauchbar. Weil was will Gott mit einem Bundesvolk, das den Erlöser ablehnt? Das funktioniert nicht. Also das geht nicht. Und so verliert das Volk seine Bedeutung. Und das, was wir hier mit dem Feigenbaum sehen, ist eine Vorschattung praktisch auf das, was dann wenige Jahre später passieren würde, habe ich ein bisschen den Eindruck.
Also das hat prophetischen Charakter, genau. Ich habe auch den gleichen Eindruck. Und so wie man beim Volk Israel als Bundesvolk Frucht im Sinne von geistlicher Frucht hätte erwarten können, die wurde nicht gebracht. Und was passiert mit so einem Baum? Der nützt nichts mehr. Der wird dann schlussendlich abgeschlagen. Johannes der Täufer sagt ja auch, die Axt ist schon da an dem Baum angelegt. Also es sind immer so gleichnishafte Bilder, wo ein Baum für das Volk Israel auch steht.
Genau, das haben wir.
Es geht also nicht um Naturschutz und Klimawandel oder sonst etwas in diesem Gleichnis, sage ich jetzt einmal, Gleichnis, sondern es geht tatsächlich um das Volk Israel, das noch einmal aufgerüttelt werden soll. Und Jesus sagt, Freunde, ohne Frucht, was wird werden? Ja, also bitte überlegt, wie es weitergeht.
Das hat jetzt vielleicht nicht direkt was mit deiner Frage zu tun, aber ich finde interessant, am Ende von Vers 14, am Ende von diesem Gleichnis steht, und seine Jünger hörten es. Mhm. Das steht einfach nur so da. Das kommt sonst bei den anderen Gleichnissen nicht vor. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum macht Markus das so, dass er sagt, und seine Jünger hörten es? Meint er, dass hier impliziert ist, okay, die Jünger, die haben es verstanden, was er vielleicht sagen will und denken drüber nach? Also sie haben es vernommen oder, also das habe ich mich gefragt, warum das so dasteht, explizit.
Das heißt ja dann, am nächsten Tag, als sie wieder vorbeikommen, dann sehen sie, dass dieser Baum verdorrt ist. Und ich habe ein bisschen so den Eindruck, dann erinnern sie sich an das, was er sagt. Das heißt ja, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Mhm. Und ja, am nächsten Tag war es klar, von dem Baum wird es keine Frucht mehr geben, weil der ist kaputt. Also der ist verdorrt.
Ich denke da an das Gleichnis vom Sämann. Da fällt ja der Samen auf unterschiedliche Böden. Und dann in der einen Erklärung sagt Jesus, wenn jemand das Evangelium hört und nicht versteht, dann verdorrt die Pflanze wieder. Und ich habe den Eindruck, die Jünger hören es hier, aber ganz realisiert, was das bedeutet, haben sie es wahrscheinlich auch noch nicht. Ja. Und darum steht da, sie hören es nur, ohne dass sie es verstehen. Mhm. Beim nächsten Gleichnis dann beim Weinberg, da verstehen sie es auch. Ja. Nicht nur die Jünger, sondern sogar die Gegner von Jesus. Aber dort kommen wir noch hin.
Das Spannende bei dieser Geschichte ist ja auch das, dass das Gleichnis hier nicht fertig ist. Das heißt, sie warten ab, dann kommt eben dieser Zwischenbericht, dass Jesus eben in den Tempel reingeht, ihn reinigt und dann zum Schluss findet er erst ein Ende. Hm. Das heißt, man sieht, so wie Josef richtig gesagt hat, dass es eigentlich die Feigenbaumgeschichte als Gleichnis auf das abzielt, was hier im Zentrum steht. Man könnte hier sogar sagen, dass es einen chiastischen Charakter hat.
Schauen wir gleich zur nächsten Geschichte. Das ist die Tempelreinigung. Die steht dann in Markus 11 ab dem Vers 15. Wer von euch möchte das ganz kurz zusammenfassen?
Ja, Jesus kommt, nachdem er eben in Jerusalem eingezogen ist, in den Tempel, haben wir schon drüber gesprochen. Mhm. Der Tempel ist für ihn das Wichtige, nicht der Palast des Königs. Mhm. Er kommt in den Tempel und er findet die Situation so vor, wie wir es in den anderen Evangelien am Anfang seines Wirkens auch schon mal sehen, dass das eigentlich mehr ein Kaufhaus ist oder da geht es mehr um Handel als um Anbetung. Und Jesu Herz entbrennt auch an dieser Stelle wieder für den Tempel, weil es ihm um die Anbetung geht. In diesem Tempel, so wie er ihn hier vorfindet, wird niemand zum Glauben finden. An dieser Stelle wird niemand andächtig sich Gott nähern können, einfach weil der Trubel zu groß ist. Und so finden wir wieder diesen Bericht, wo er die Tische der Wechsler umstößt und wo er die Tauben verscheucht und so weiter. Also er macht auch an dieser Stelle, so wie am Anfang seines Dienstes schon mal, macht er klar, der Tempel soll ein Bethaus heißen und nicht sein Kaufhaus, was ihr daraus gemacht habt.
Was hier in Markus gar nicht so deutlich wird, aber was an die erste Tempelreinigung hier für mich erinnert, ist auch, dass er aufzeigt, was es bedeutet, wirklich gute Frucht zu bringen. Das zeigt er selbst auf, weil im ersten Bericht heißt es, dass nachdem die ganzen alle rausgeflohen sind mit ihrem Vieh, dass er da drin Leute gesund gemacht hat und dass Kinder ihn angebetet haben. Und er hat eigentlich gezeigt, also als Vorschattung, welche Frucht er sich eigentlich auch von ihnen erwartet und er uns auch von uns erwartet. Dass den Menschen einfach gedient wird, aber in der rechten Art und Weise, wie es ihnen auch wirklich was bringt. Dass sie halt mit dem Tempeldienst konfrontiert sind, dass sie einerseits Erlösung der Sünden finden, aber er hat sie auch körperlich gesund gemacht. Also er ist als der aufgetreten, der ihnen wirklich gezeigt hat, wie er sich diesen Dienst wirklich vorstellte.
Samuel, darf ich dich bitten, uns da den Vers 18 vorzulesen?
Klar.
Weil da ist ein Detail drinnen, das für mich durchaus spannend war, wie ich da diese Geschichte insgesamt gelesen habe.
Und die Hohenpriester und die Schriftgelehrten hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge sehr erstaunt war über seine Lehre.
Da kommen die Hohenpriester vor. Und die Hohenpriester waren alle, berichtet uns der Josephus, alle von der Partei der Sadduzäer. Und die Sadduzäer und die Pharisäer werden in den nächsten Geschichten noch eine Rolle spielen. Darum erwähne ich das jetzt schon. Mhm. Die Sadduzäer haben das Sagen im Tempelbezirk. Und das ist keine unwichtige Sache. Springen wir jetzt zur übernächsten Geschichte. Da stellen sie die Frage nach der Vollmacht Jesu. Helmut, würdest du uns den Vers 27 lesen?
Sehr gerne. Ich lese aus der Schlachterbibel. Und sie kamen wiederum nach Jerusalem, und als er im Tempel umherging, traten die oberen Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sprachen zu ihm.
Bei dir steht obersten Priester, bei mir steht tatsächlich Hohenpriester. Das sind also wirklich die absoluten Führer dort im Tempel. So, jetzt haben sie so eine Art Fangfrage und sagen, wie schaut's aus? Aus welcher Vollmacht heraus tust du das? Und wie antwortet Jesus hier? Fassen wir das kurz zusammen.
Er antwortet mit einer Gegenfrage. Also er sagt nicht, ich habe das Recht, weil ich der Messias bin, oder an anderen Stellen, ich habe das Recht zu vergeben, Sünden zum Beispiel zu vergeben, dann beweist er das einfach, indem er sagt, steh auf, nimm deine Bahre und geh. Ja, also durch die Heilung zeigt er das, dass er diese Vollmacht hat. An dieser Stelle antwortet er mit einer Gegenfrage. Also, und die Gegenfrage heißt, da geht es eben darum, woher war die Taufe des Johannes des Täufers?
Er bringt
war sie vom Himmel oder war sie vom Menschen?
Er bringt sie so ein bisschen in ein Dilemma.
Weil sie egal, wollen ihn ins Dilemma stürzen, ja, und er spielt den Ball zurück.
Ja. Das ist schon clever irgendwo, gell? Weil das zeigt mir auch so, also ich muss nicht dumm ins Messer laufen. Ich kann schon klug agieren und kann schon das irgendwo auch durch die Blume aufzeigen, weil Jesus hat es ja hier nicht direkt gemacht, sondern durch eine Frage, aber aufzeigen so, was hier das Problem ist.
Im Judentum damals, Mishnah, Talmud, hat man so argumentiert. Der Rabbi X hat gesagt, dass der Rabbi Y gesagt hat und der Rabbi Y hat es vom Rabbi Z. Man hat sich also auf die jüdische Tradition berufen. Jetzt denkt einmal an die Bergpredigt. Da zitiert Jesus ja auch aus den Geboten und sagt, Mose hat gesagt, ich aber sage euch, ist die Reaktion von Jesus. Er braucht keine Leute, auf die er sich berufen kann, keine Autoritäten. Er ist selbst die Autorität. Er ist also ein ganz anderer Rabbi als die Rabbis seiner Zeit. Im Markus-Evangelium haben wir ja verschiedene Geschichten schon gehabt, wo Jesus zeigt, dass er Autorität und Vollmacht hat. Vollmacht klingt so ein bisschen altmodisch, Autorität wäre unser modernes Wort. Was fällt euch denn da so an Geschichten ein, mit denen klar wird oder Markus klar aufzeigen will, dass Jesus tatsächlich die Autorität par excellence ist?
Wir haben die Stillung des Sturms, die mir spontan einfällt. Autorität über die eigenen Naturgewalten. Was die Jünger übrigens sehr erschreckt hat, weil sie haben gesagt, wer ist der, der selbst den Wind und Sturm gebietet?
Ja. Die Totenauferweckungen.
Ja. Ich meine, das jedes Wunder war ein Zeichen seiner Vollmacht.
Ja, genau. Ich meine, im Prinzip muss man sich, wenn man diese Berichte kennt, und ich denke, die waren ja allgemein bekannt, Lazarus, das ist ja unmittelbar vorher gewesen. Ich meine, wenn ich diese Dinge sehe, dann muss ich dann noch die Frage stellen, woher kommt dein, also mit welcher Vollmacht tust du das? Ich meine, wer hat Vergleichbares jemals gesehen? Gar nicht. Ich meine, das mit dem Sturm fällt mir auch als erstes ein, aber eigentlich, wenn ich mir die Auferweckung des Lazarus anschaue, wo er extra 4 Tage gewartet hat, damit er wirklich mausetot ist, also damit es da keine Diskussion hinterher gibt, und so weiter. Und damit ist die Frage doch eigentlich so beantwortet. Da denke ich an die Stelle, wo Johannes der Täufer seine Jünger zu Jesus schickt und fragt, bist du derjenige?
Bist du es wirklich?
Genau, da sagt Jesus auch nicht, natürlich bin ich's, was fragt ihr so oder was, wie auch immer, sondern was tut er? Er sagt, lest selber nach, was steht geschrieben und was seht ihr? Und das heißt, er verweist nicht auf seine eigenen Worte an der Stelle, sondern er verweist auf seine Taten und wie die sich decken mit allem, was über den Messias in alttestamentlichen Schriften vorhergesagt war und so weiter. Also das ist einfach ein absolutes Erfüllen aller Vorhersagen, ein Wirken von Wundern, von Dingen, die also völlig unvergleichbar sind. Nichts Vergleichbares hat es irgendwo gegeben in der Menschheitsgeschichte. Und damit ist die Frage eigentlich beantwortet.
Also ich denke da auch ganz speziell an diese Dämonenaustreibungen. Da zeigt Jesus, ich bin stärker als die böse Seite, als der Satan und die Dämonen. Da zeigt sich ja seine Kraft und Vollmacht.
Und die Dämonen, die waren die Ersten. Die waren auch die Ersten, die das bekannt haben und bekannt gemacht haben, wer da wirklich vor ihnen steht.
Ich finde es auch ganz interessant, dass Markus öfters Geschichten erwähnt, wo andere Menschen, die von den Juden als unrein angesehen werden, wo aus ihrem Mund gesagt wird, das ist der Sohn Gottes, das ist der Messias. In Markus 7 die Frau, die da aus Tyrus kommt.
Also heidnisches Gebiet.
Ja. Und die spricht dann, also die unterordnet sich ihm dann auch noch. Oder der Hauptmann am Kreuz, der dann sagt, wahrlich, wahrlich, das ist wirklich Gottes Sohn. Also ein unreiner Mensch, ein Mensch, mit dem sich kein Jude abgibt, weil das auch die Besatzungsmacht ist, der spricht diese Worte aus. Und ich finde, das ist ein krasses Zeugnis von einem Wunder, das hier in einem Menschen passiert, der vielleicht nur passiv oder so damit zu tun hatte, der damit nicht aufgewachsen ist mit der ganzen jüdischen Vorbildung und Erziehung. Wenn aus dem ihrem Mund sowas kommt, das finde ich schon krass, da hat etwas gewirkt in ihnen. Da ist ein Wunder passiert in dieser Person.
Ich habe mir da die Verklärungsgeschichte noch einmal angeschaut. Sie sind oben auf dem Verklärungsberg und unten sind ja die anderen Jünger, die nicht mit oben waren. Und da ist dann der Vater, der mit seinem mondsüchtigen Sohn kommt und der sagt dann im Markus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 22, wenn du etwas kannst, und natürlich kann Jesus, ja, er ist in der Lage, hier ein Wunder zu wirken. Auch das zeigt natürlich seine Vollmacht. Ich schlage vor, schauen wir zu Kapitel 12. Da haben wir jetzt dieses Gleichnis vom Weingarten, von den Weingärtnern und ja, wer kann das kurz zusammenfassen? So auf den Punkt bringen.
Ja, wir haben hier eigentlich Gott, also das, was Jesus hier erzählt, das ist ja auch schon im Jesaja-Buch erzählt.
Eine ähnliche Geschichte, also
Geschichte.
Genau.
Und er zeigt, dass vor ihm schon andere gekommen sind, was in diesem Weinberg, und damit meint er seine Propheten. und wie die Weingärtner, die Pächter eigentlich mit den Leuten umgehen. Also sie haben die Propheten davor umgebracht und gehen sogar so weit, den Sohn umzubringen, und zwar nicht im Weinberg selbst. Sie stoßen ihn hinaus und er zeigt ihnen eigentlich genau, was sie zu tun gewillt sind. Und es war letztlich, was die letzte Warnungsbotschaft, die er den Oberen hier zukommen lässt. Und es ist nicht verständlich, dass sie darauf nicht reagieren. Im Gegenteil, also es war ihr Wunsch noch größer, ihn deswegen umzubringen, obwohl Jesus diese Geschichte eigentlich noch lieb gemeint hat. Sie hätten es reflektieren können, dass das eben gerade nicht passiert. Und trotzdem haben sie es durchgezogen.
Josef, darf ich dich bitten, da uns den Vers 12 vorzulesen? Das ist also der Schluss in dieser Geschichte.
Das ist eigentlich der ganze Schlüssel, denke ich, an der Stelle, weil es ja eben explizit heißt, da suchten sie ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte. Also es war nicht so, dass sie sich überlegt haben, von wem könnte er denn reden. Sie haben ganz genau gewusst, von wem er spricht.
Mhm. Also, am Anfang seines Wirkens sagt Jesus auch Geheilten manchmal nichts verraten. Das ist dieses Messias-Geheimnis. Hier, schon in der Tempelreinigung, schon mit dem Feigenbaum und jetzt mit den Weingärtnern. Es ist eigentlich offensichtlich, was Jesus hier sagt. Wie soll man das deuten? Warum erzählt Jesus hier ein Gleichnis? Und den Ausgang verstehen sogar die Gegner von Jesus, nicht nur seine Jünger, die dauernd bei ihm waren und mitgehört haben und verstanden oder mehr verstanden haben als andere. Nein, auch die Gegner verstehen jetzt schlussendlich, von wem, sprich von ihnen selber, von den Gegnern, dass Jesus hier sie meint. Was möchte Jesus bezwecken?
Ich glaube, ein Gleichnis ist immer eine gute Möglichkeit, um jemanden etwas aufzuzeigen, was, wenn ich ihn in direkter Weise ansprechen würde, als Angriff gewertet werden würde. Aber so kann derjenige, wo der andere denkt, er handelt falsch, ist außerhalb der Schusslinie und es wird jetzt quasi von beiden eine Geschichte betrachtet. Und dieser indirekte Zugang, denke ich, da ist deswegen, also benutzt Jesus deswegen, damit er denen die Chance geben kann, noch umzukehren. Weil Jesus ist ja immer noch gewillt, dass er sagt, wenn ein Schriftgelehrter kommt, dann nimmt er ihn an und dann spricht er ihm auch das Reich Gottes zu. Das ist ja immer noch seine Intention hier an dieser Stelle. Aber allein die Reaktion von den Schriftgelehrten heißt es, sie verstehen es zwar, aber wirklich ändern wollen sie nichts, weil sie haben dennoch gewisse Vorhaben, die sie durchbringen wollen. Und dementsprechend interessiert sie nicht wirklich und sie gehen auch auf dieses Gnadengebot nicht ein. Ich meine, Jesus spricht ja in vielerlei Weise mit denen. Er sagt ja auch manchmal direkt, was falsch läuft. Manchmal indirekt, wie in dieser Geschichte. Und manchmal sagt er gar nichts und lässt einfach nur die Taten sprechen. Er auf vielerlei Hinsicht, denke ich, versucht er, die Schriftgelehrten irgendwo auch zu gewinnen, aber ihnen dennoch aufzuzeigen, was ihr Handeln bewirkt und dass ihr Handeln nicht gut ist.
Jesus ist ja dann öfters noch auch im Tempel. Und er spricht ja dann in Matthäus 23, lesen wir das, die Schriftgelehrten, die Pharisäer als Heuchler an, da ist er dann total direkt. Und trotzdem bewirkt es nichts. Und ich frage mich, sind wir nicht manchmal auch ähnlich? Nicht? Wir verstehen's, wir wüssten, was wir tun könnten oder was wir besser machen sollten. Und irgendwie setzen wir es nicht um. Ja? Und das ist das Tragische. Ich glaube, dass, so wie du vorher auch formuliert hast, das wirklich ein Liebes- und Gnadenangebot von Jesus ist. Sie verstehen es, Jesus ist vorsichtig, er stellt sie nicht vor der großen Masse bloß. Er gibt ihnen also die Chance, ohne ihr Gesicht jetzt verlieren zu müssen, noch einmal irgendwie deinen Gesinnungswechsel umzusetzen.
Ich finde es interessant, dass Jesus hier auf verschiedenerlei Weise das immer wieder probiert zu sagen. Und mir fällt da auch Petrus ein. Wenn wir Petrus sehen, wie er mit unreinen Menschen umgeht, er hat ja in der Geschichte mit Markus 7, wird ja nichts berichtet, dass die Jünger da irgendwas machen. Und immer wieder hat Petrus damit zu kämpfen, dass hier unreine oder gemeine Menschen, die heidnischen Menschen, dass sie mit dabei sind, bis er dann in Apostelgeschichte 10 ist, wo ja auch das Pfingstwunder passiert ist, wo viele Menschen dazugekommen ist. Und erst in Apostelgeschichte 10 bemerkt Petrus, oh, Gott hat mir jetzt gezeigt, ich darf keinen Menschen gemein oder unrein nennen. Also auch hier versucht Gott auf verschiedenerlei Weise Petrus zu zeigen, hey, hier ist ein Missstand in deinem Denken, das musst du ändern. Und ich denke, der Unterschied zwischen Petrus und den Schriftgelehrten hier ist, Petrus hat es zwar nicht, versteht es nicht, auch auf vielerlei Weise, aber er hat trotzdem die Haltung, dass er bei Jesus sein will. Er hat trotzdem dieses Ziel, er möchte das Gute tun, er möchte bei Gott sein. Und ich glaube, hier an dieser Reaktion einfach sehen wir auch, dass das bei den Schriftgelehrten überhaupt nicht gegeben ist. Mhm. Sie fragen nicht danach, was will jetzt Gott eigentlich wirklich, sondern sie haben ihre eigenen Motive.
Sie haben ihre eigene Agenda, die sie beinhart verfolgen. Ne?
Ja.
Ja, guter Vergleich, denke ich. Wir haben jetzt nur mal wenige Minuten. Schauen wir noch zu den nächsten Geschichten. Da kommen jetzt im Vers 13 die Pharisäer. Zuerst haben wir die Sadduzäer gehabt, jetzt haben wir die Pharisäer. Und es wird hier ganz klar gesagt, sie wollen Jesus in seiner Rede fangen im Vers 13. Und Jesus sagt dann, okay, wie schaut's aus? Wie schaut es jetzt aus? Was muss man Gott geben und was muss man den Menschen geben? Zeigt mir doch so eine Steuermünze. Und da ist natürlich so ein Abbild vom Kaiser drauf. Und dann sagt Jesus ganz diplomatisch, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott das, was Gott gebührt. Inwiefern war das jetzt eine Fangfrage, die Sie da Jesus stellen?
Ich meine, es ging darum, dass Jesus praktisch etwas gegen die Römer sagen würde,
ja,
weil dann hätten sie ihn ja ausliefern können. Mhm. Es geht ihnen, das sehen wir die ganze Zeit, es geht ihnen darum, Jesus loszuwerden.
Mhm.
Sie wollen, dass er stirbt und je mehr er ihnen entgegenkommt, umso mehr wird es ihr Fokus, umso fester sind sie davon überzeugt, das zu tun. Und das wäre eine Möglichkeit gewesen.
Mhm.
Hätte er sich hier gegen den Kaiser aufgelehnt und hätte gesagt, nein, so einem System darf man kein Geld geben und so weiter, da könnte man sich ja die tollsten Sachen ausdenken, dann hätten sicherlich sofort die Römer geholt, die Soldaten, was weiß ich, wie ihnen da eingefallen wäre, gesagt, der Schatz, der ist aber gefährlich, der will sich gegen den Kaiser auflehnen. Und Jesus durchschaut das, erkennt das und ich denke, er hatte auch kein Problem damit, dass dieses politische System, so wie es da ist, anzuerkennen, ein Stück weit, solange es nicht gegen Gottes Gebote ist.
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, sagt dann Petrus später.
Natürlich, das ist keine Frage. Andererseits sagt uns die Bibel auch, dass wir uns tatsächlich an weltliche Regierungen eigentlich halten sollen. Und insofern, er hat damit kein Problem. Aber das, was ich denke, für Jesus ist das Entscheidende, der zweite Teil, nämlich umgibt Gott, was Gottes ist. Weil mit den Bildern ist ja interessant. Die Münze trägt das Bild des Kaisers.
Ja.
Und der Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen.
Ja.
Also das heißt, das Geld soll man dem Kaiser geben. Aber die Menschen, die soll man Gott geben, weil die sind nach seinem Bilde gemacht. Tragen sein Bild wieder. Also das, denke ich, ist der wichtige Punkt.
Wenn wir jetzt die Sadduzäer und die Pharisäer miteinander vergleichen, dann muss man sagen, die Sadduzäer haben mit den Römern zusammengearbeitet. Die Pharisäer nicht. Die wollten ihr eigenes Reich aufbauen. Und interessanterweise, gerade diese Pharisäer stellen diese Frage mit dem Kaiser und hoffen eben, dass Jesus hier einen Fehler begeht. Ich meine, diese Geschichte gibt uns ja als Christen und auch Adventisten zu denken, nicht? Weil wir haben manchmal auch Mühe, die Steuererklärung korrekt abzuwickeln und so weiter und so fort. Das fordert auch uns heraus, behaupte ich jetzt. Schauen wir zur nächsten Geschichte. Das beginnt jetzt im Vers 18, Kapitel 12, Vers 18. Und es kommen Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie haben jetzt auch einen Beispielfall, den sie Jesus vorlegen. Wie versuchen Sie jetzt, diesen Glauben an die Auferstehung ins Lächerliche zu ziehen? Welche Geschichte erzählen Sie da? Egal, ob die jetzt wirklich passiert ist oder ob die jetzt frei erfunden ist, das wissen wir nicht. Ja.
Sie wollen jetzt praktisch so ein Paradoxon konstruieren. Mhm. Dass Sie sagen, ja, mit den sieben Brüdern und jetzt kommt die Auferstehung so und jetzt stehst du da. Ja, was tust du jetzt mit deiner schlauen Auferstehung? Jetzt hatte die jeder, sie war die Frau von allen Brüdern. Ja, wessen Frau soll sie denn dann in der Auferstehung sein? So nach dem Motto, schau, denk doch mal nach, das kann doch alles gar nicht funktionieren.
Mhm.
Vor allem, sie versuchen ihn zu fangen mit etwas, was sie selber gar nicht glauben. Mhm. Also die Auferstehung glauben sie ja selber nicht als Sadduzäer. Mhm. Und sie versuchen ja etwas zu konstruieren. Und Jesus macht das ja dann ziemlich schnell auf das eigentliche Thema, deutet er hin. Er sagt ja, also im Himmel, da wird weder heiraten noch verheiraten sein, alle werden wie die Engel sein. Damit hat er dieses Ding schon mal gelöst mit diesen sieben Brüdern und der Frau.
An die Engel glauben sie ja auch nicht, die Sadduzäer. Das ist also ein bisschen eine Spitze von Jesus, glaube ich.
Und dann geht er auf das eigentliche Problem, was sie dann betrifft, weil sie nicht an die Auferstehung glauben, sagt er dann, Gott ist doch nicht... Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr irrt sehr. Also er versucht es dann direkt da den Finger in die Wunde reinzulegen.
Im Vers 24 vorher noch sagt er, ihr irrt euch. Ja, das sagt er zu den Pharisäern interessanterweise nie. Aber das sagt er hier zu den Sadduzäern. Ja. Und dann zitiert Jesus hier aus dem Alten Testament, offensichtlich aus dieser Geschichte von Mose am Dornbusch. Dort stellt sich Gott nämlich so vor als Gott von Abraham und Isaak und Jakob. Warum zitiert Jesus nicht, was weiß ich, Daniel 12, was auch von der Auferstehung spricht? Naja, die Sadduzäer haben nur die fünf Bücher Mose akzeptiert als autoritativ. Er musste aus ihnen zitieren, wenn er ihnen theologisch jetzt Paroli bieten wollte. Die letzte Geschichte, ganz kurz. Ein Schriftgelehrter, Vers 28, kommt zu Jesus und stellt ihm die Frage, welches Gebot ist das größte? Es gab ja diese vielen Zusatzgebote, es war so eine Art Volkssport, die zusammenzufassen. Und wie macht Jesus das jetzt? Welche Zusammenfassung bietet Jesus?
Ja, er fasst letztlich die 10 Gebote in den 2 zusammen, also in den ersten 4 und in den dann von 5 bis 10, wo die ersten 4 Gebote aber auch umschreiben, dass man Gott die Ehre geben soll, ihm dienen soll und dann eben den Nächsten wie sich selbst. Aber wir haben hier trotzdem aus meiner Sicht einen Gesetzeslehrer vor sich, der hier ein bisschen aufrichtiger zu scheinen scheint als die Leute zuvor. Denn er lobt ihn auch, Jesus, dafür, für die Antwort, die er hier gibt. Ja.
Wahrscheinlich gehört er weder zu den Pharisäern noch zu den Sadduzäern. Es gab auch sozusagen neutrale Schriftgelehrte, auch Mitglieder im Hohen Rat, die weder zu der einen noch zur anderen Partei gehören. Wahrscheinlich ist er einer von denen, vermute ich jetzt einmal ganz vorsichtig. Und wie er redet anders als die anderen. Er hat offensichtlich wirklich diese Frage.
Er lobt ja auch zum Beispiel die Aussage Jesu, indem er sagt, dass er wirklich also weise geantwortet hat. Das hätte ein Pharisäer und Sadduzäer nie gemacht. Also hätten sich ja eher die Zunge abgebissen, anstatt sowas zu sagen. Also man merkt hier mal eine ganz andere Einstellung. Hier wurde die Frage nicht gestellt, um eine Falle aufzuspannen, sondern hier wird eine Frage gestellt, weil hier jemand merkt, hier gibt's jemand, der hat Ahnung, der versteht was, der kennt Gottes Wort. Mhm. Und wenn der eine Antwort gibt, kann sie interessant sein. Also hier sehen wir einen suchenden Menschen, nicht einen, wie gesagt, der bloß eine Falle stellen will.
Wir müssen leider abschließen. Es wäre noch spannend, hier mehr über diese Geschichte nachzudenken. Du hast schon die 10 Gebote erwähnt, aber im Grunde zitiert hier Jesus auch aus dem 3. Mose und aus dem 5. Mose. Mhm. Also er beruft sich tatsächlich auch aufs Alte Testament. Und dieses Liebesgebot, Gott zu lieben und deinen Nächsten zu lieben, das ist eigentlich die Zusammenfassung von Christentum. Mhm. Und das ist das Ziel. Dort sollten wir hinsteuern. Liebe Zuseher, ich möchte euch auch noch eine Frage stellen. Ich werde keine leichte Frage stellen, so wie zum Beispiel, welche Geschichte gefällt euch am besten, sondern ich will es ein bisschen komplizierter machen. Welche dieser Geschichten fordert euch am meisten heraus? Schreibt uns etwas in die Kommentare. Wir freuen uns auf euer Feedback. Uns lade ich ein, dass wir jetzt zum Schluss noch ein Gebet sprechen.
Lieber Gott, vielen Dank, dass wir uns unterhalten konnten über Markus 11 und über die ganzen Dinge, die damit dazugehören. Wir haben von vielen Menschen gelesen, die verstockt waren in ihrem Herzen. Und das kennen wir schon von ganz am Anfang von der Bibel. Im 2. Buch Moses hat der Pharao verstockt. Es gibt immer wieder Menschen, die durch eigene Motive verstockt sind und nicht dem folgen wollen, was du eigentlich möchtest, Herr. Bitte hilf, dass wir diese Geschichten verstehen und sie auch auf uns anwenden. Hilf uns, dass wir die Lehren, die du uns sagen möchtest, verstehen und dass wir nicht durch unsere eigenen Motive gehindert werden, wirklich dir nachzufolgen. Bitte führe, behüte und leite uns auch heute an diesem Sabbat. Amen.
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 Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!